Schön, dass wir uns heute zusammenfinden können, um Gottes Wort zu hören. Ich war die Woche zwei Tage bei der Jüngerschaftsferienbibelschule und soll da auch schöne Grüße mitbringen. Da sind ja zwei von unseren Jugendlichen auch mit dabei. Eine ganz tolle Sache, wenn man so junge Leute einfach die Bibel studieren sieht und die das gerne machen und zwei Wochen von ihrem wertvollen Sommerurlaub her schenken. Also richtig tolle Sache, hat mich echt ermutigt, persönlich. Die hatten als Thema in ihrer stillen Zeit, was sie immer gemacht haben in der Früh, als Gruppe, Josef. Und das hat mich auf das Thema von der heutigen Predigt auch gebracht. Und zwar soll das Thema sein, also Josef, und das Unterthema eigentlich, wo ist Gott im Leid eines Christen? Wir haben vorhin in der ersten Stunde schon dafür gebetet, für Menschen, wo ganz plötzlich welche verstorben sind, die noch gar nicht das Alter hatten. Wir haben von Menschen gehört, die Krebs haben, Tumore haben, und ja, das ist eine Sache. Und aber was uns als Kinder Gottes oft dann schwer fällt, wenn ein Mensch, der Gott gehört und Jesus in sein Leben aufgenommen hat, genauso von diesen Krankheiten und schlimmen Umständen betroffen ist, und das macht uns, mich persönlich oft auch, mir macht es oft Not. Erinnere mich da an eine Geschichte von einem Freund von mir, der hieß Joe Smalley, der hat in der Sportlermission gearbeitet, von Athletes in Action in Europa. Es war ein total hingegebener Christ, es war ein Mann, ja, einer der wenigen Menschen, wo ich sagen würde, wenn Jesus als Mensch in irgendeiner Form ähnlich war, dann war es der Joe Smalley. Er war jemand, der war total demütig, der hatte auch Familie, war ein ganz liebevoller Vater und Ehemann. Und damals, als er so plötzlich hier aus dieser Welt gehen musste, war er 45 Jahre alt. Er hatte drei Kinder, sein Sohn, sein Ältester war 10 Jahre alt, für den ist es am schwersten gewesen. Dann 3 Jahre noch ein Mädchen und nochmal ein ganz neugeborenes Mädchen mit 1 Jahr. Und es war dann, eines Tages hatte der bei der Gute-Nacht-Geschichte von seinem ältesten Sohn, hatte er Probleme zu formulieren. Bestimmte Worte konnte er nicht mehr sagen, das war ganz komisch. Sein Sohn hat zu ihm gesagt, Papa, du redest ja nicht mehr richtig. Seine Frau hat dann darauf bestanden, dass er ins Krankenhaus fährt. Die wohnen in der Nähe von Freiburg, da ist er mit dem Zug nach Freiburg gefahren und dann hat man festgestellt, dass er ja fast faustgroßen Tumor im Gehirn hatte, der natürlich auch Sprachzentrum gedrückt hat und er deswegen manche Worte dann einfach nicht mehr reden konnte. Ja, das war verrückt. Das ging dann ganz schnell bei ihm. Er hatte bei der Rückfahrt schon einen Gehirnkrampf. Der musste dann tatsächlich direkt eingeliefert werden und er hat dann, ich glaube, noch 3, 3,5 Monate hat er noch gelebt. Das war ganz schnell. War furchtbar für die Familie. Ich habe nur die Möglichkeit gehabt, mit ihm drüber zu reden, und ich erinnere mich noch, der hat gesagt, weißt du, Roger, ist eigentlich nicht schlimm für mich, weil ich weiß, wohin ich gehe. Ja. Aber es ist schlimm, wenn ich an meine Familie denke, die ich zurücklassen muss. Und ich denke, wenn wir solche Geschichten hören, dann fragen wir uns, warum passiert das? Und wo ist da Gott? Und ich möchte da die Geschichte von dem Josef für uns beispielhaft mal aus dem Alten Testament herausziehen. Das ist im ersten Buch Mose, in Kapitel, ab Kapitel 37 beginnt es eigentlich. 38 ist so ein kleines Zwischenkapitel und in Vers 39 geht es eigentlich um die Geschichte und dann in der Folge, in den Folgekapiteln, um Josef. Wer war der Josef? Josef war bis dahin der jüngste Sohn von dem Jakob, der Stammvater des Volkes Israel ist. Der Josef war ein ganz besonderer Mensch. Also man hatte schon gemerkt, man liest, wenn man so die Kapitel mal durchliest, in Kapitel 37, das ich jetzt so ein bisschen für uns zusammenfassen möchte, dass er der Lieblingssohn war von Jakob. Auch deswegen, weil er eine ganz besondere Beziehung offenbar zu Gott hatte. Der hatte Träume, die ihm von Gott geschickt waren, also Visionen. Sagt man auch, aber Träume ist die direkte Übersetzung von dem Wort, was da steht. Träume, die sich auch später erfüllen sollten. Deswegen, und auch wegen vielen anderen Dingen, war der Josef ein Lieblingssohn von seinem Vater. Der Vater hat etwas, ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man das als Vater macht, wenn man einen Sohn so ganz bestimmt herauszieht und ihn als Lieblingssohn hernimmt. Natürlich da ganz furchtbare Grundlage für seine Beziehung zu seinen anderen Brüdern, die es noch gab, geschaffen. Er hatte nur 10 Brüder, die waren wahnsinnig eifersüchtig auf ihn. Der Vater hat dann dem Josef dann auch noch einen ganz besonderen Leibrock gesandt. Damals haben die Menschen ja so lange Kleidung gehabt, so lange Gewänder. Und wir lesen, dass er ihm einen bunten Leibrock gesandt hat. Heute ist es einfach, du gehst zum T-Shirt-Drucker und besorgst ein T-Shirt für 15 Euro und kannst es in allen Farben bedrucken lassen. Damals so einen Leibrock herzustellen, war nicht mit Druck, sondern du hast du einfach verschiedene Stoffe zusammennähen müssen, die einfach verschiedene Farben hatten. Also es war extrem teuer, so etwas herzustellen. Und genauso etwas Teures hat dieser Vater seinen Sohn Josef geschenkt. Wir lesen dann in der Folge, dass seine Brüder überhaupt nicht amüsiert waren wegen der Sache. Im Gegenteil, wir lesen, dass sie extrem eifersüchtig auf ihn waren. Ja. Wir lesen, dass der Israel, so hieß der Jakob mittlerweile, liebte Josef mehr als alle seine Söhne, 37 Vers 3 lesen wir das, weil er der Stolz seines Alters war und er machte ihm einen bunten Leibrock. Und als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Schnell, furchtbare Sache, gell? In der Folge passiert dann aufgrund dieser Eifersucht eine schlimme Sache. Der Jakob, beziehungsweise Israel, wie er jetzt hieß, schickt den Josef einmal auf die Weiden nach seinen Brüdern zu schauen, wie es denn denen geht bei den Weiden von diesen Schafherden, wo sie manchmal mehrere Tagesreisen unterwegs waren, damit sie gute Weide gefunden hatten. Der Josef war offenbar, obwohl er schon 17 war, nicht eingespannt, also auch wieder hier zur Bevorteilung, möchte man sagen, von diesem Josef. Und wir hören, als die Brüder sehen, wie der Josef von Weiden auf sie zukommt, da kommt er, sagen sie, einer zum anderen, da kommt dieser Träumer. So kommt nun und lasst ihn uns erschlagen. Also dieser Hass, diese Eifersucht, muss wahnsinnig groß gewesen sein, dass sie sogar einen Mord gedacht haben an ihren Bruder. Es war nur gut, dass der Ruben, es war der Brüder, der ein bisschen besonderer war. In Vers 21 lesen wir von Kapitel 37. Als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte, lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sagte zu ihnen, vergisst nicht Blut, werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt nicht Hand an ihn. Wir lesen dann später davon, da kam dann eine Karawane vorbei, so wie es oft so in so Wüstengegenden waren. Und da sind sie auf die Idee gekommen, den Josef zwar nicht umzubringen, aber ihn als Sklave zu verkaufen. Kann man sich das vorstellen? Deinen eigenen Bruder als Sklaven verkaufen. Und damals Sklaverei, gut, das was wir heute hören von Sklaverei im Irak, IS und so weiter, das ist auch furchtbar. Sklaverei, ich denke, egal in welcher Form, das war schon immer furchtbar. Und jemanden in der Sklaverei zu verkaufen, das würde bedeuten, er würde seine komplette Bindung zu seinem bisherigen Leben würde abgekappt werden. Er würde gar nicht mehr als Mensch gesehen werden, sondern als Gegenstand, der jemand gehört. Und dementsprechend auch benutzt, bis dieser Gegenstand kaputt ist. Das war Sklaverei damals und ist Sklaverei heute. Jetzt können wir uns das vorstellen, wie schlimm das für diesen Josef war, der ein bevorzugter Sohn in einer reichen Familie war, und jetzt plötzlich als Sklave in einem fremden Land, er wurde nämlich nach Ägypten verkauft an einen reichen Herrn, da zu leben. Ich möchte mal sagen, sein Leben als Sklave zu fristen. Aber ich denke, das war wahrscheinlich nicht das Schlimmste, egal, dieser physische Schmerz, dieser Schmerz, dass ich keine Rechte mehr habe, und Tag und Nacht wahrscheinlich arbeiten musste und genau das tun musste, ob mir es gefällt oder nicht, was mein Herr mir sagt. Das ist eine Sache. Aber ich denke, die viel schlimmere Sache, was im Hintergrund war, dass seine eigenen Brüder ihn in diese Sklaverei verkauft haben. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, ja. Man streitet sich mal mit seinen Eltern so schlimm vielleicht, dass man vielleicht eine Woche lang nichts mehr mit ihnen redet. Vielleicht hast du einen Streit mit deinem Bruder oder deiner Schwester und du redest eine Weile nicht mehr mit ihnen. Aber so etwas, das ist etwas viel, viel Schlimmeres und wahrscheinlich für uns gar nicht so richtig nachvollziehbar, was es bedeutet hat. Dieser Schmerz im Herzen, den der Josef hatte, dieses Leiden, dass er von seinen Brüdern, von seiner eigenen Familie hineingestoßen worden ist. Wie kann man mit so etwas umgehen? Und wo ist da Gott? Er war jemand, haben wir gehört, der durchaus einen besonderen Draht zu Gott hatte. Und da möchte ich jetzt mal die Verse vorlesen im Kapitel 39 und dann möchten wir uns Gedanken drüber machen. Kapitel 39 ab Vers 1. Da heißt, und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hände. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Dieser letzte Satz ist deswegen jetzt wichtig, weil jetzt denkt man, okay, jetzt ist er eigentlich aus einem Leid in eine relativ gute Position gerutscht. Ja. Auch wenn er noch seine Familie nicht hat und er immer noch ein Sklave ist, ist er jetzt doch so etwas wie der erste Sklave im Haus gewesen. Ja. Und er hat ja gewisse Anerkennung bei seinem Herrn gefunden. Und jetzt lesen wir, dieser hübsche junge Mann, der Josef, der hat jetzt das Aufsehen erregt von der Dame des Hauses, der Frau von dem Potiphar, und die hat versucht, ihn zu verführen. Und als es ihr nicht gelang, der Josef ist geflüchtet und die hat schon an ihm gerissen und hat ihm das Oberkleid abgerissen. Und jetzt war die so sauer auf diesen Josef, dass die eine Geschichte sich ausgedacht hat. Und die hat die Geschichte gerade andersrum erzählt, wie sie war. Die hat jetzt, als ihr Mann nach Hause kam, der Potiphar, hat sie erzählt, dieser junge Mann, den du ins Haus gebracht hast und den du zum ersten Sklaven gemacht hast, der wollte mich vergewaltigen. Dieser junge Mann wollte Hand an mich legen. Hier ist der Beweis und sie hat ihm den Leibrock gezeigt, den sie ihm vom Leib gerissen hatte. Und was ist mit dem Josef passiert? Er ist ins Gefängnis geworfen worden, obwohl er unschuldig war. Wo war Gott? Wo war Gott in so einer Situation? Wir lesen, wo Gott war. In Vers 2, 39 Vers 2. Der Herr aber war mit Josef. Das heißt, in der Situation, und auch in der Situation im Gefängnis lesen wir davon, dass der Herr mit ihm war. Ich denke, das Allerschlimmste ist im Leid, dass du irgendwo den Draht zu Gott verlierst. Du siehst nur noch die Not, die da ist, und du siehst, ja, wie so ein Pferd mit Scheuklappen, nur bis zu den Scheuklappen. Du siehst einfach du hast diesen Schmerz, der da ist, und du wirst mit ihm nicht fertig. Und der Schmerz raubt dir diese Sicht. Der Schmerz raubt dir die Verbindung zu Gott. Aber wir lesen, dass trotzdem der Herr mit uns ist in so einer Situation. Wir lesen, dass der Herr trotzdem mit Josef war. Also er war da. Wir bekommen nicht viel Details geliefert, wie das ausgeschaut hat, wie es im Herz von Josef ausgeschaut hat. Aber wir können uns das nur vorstellen. Dieses Leid, was er erfahren musste, dieses nicht nur abgelehnt werden, sondern Hass seiner eigenen Brüder, die ihn sogar als Sklaven verkaufen, ihn sogar umbringen wollten. Könnt ihr vorstellen, was das für Gefühle ausgelöst hat in dem Josef. Und ich weiß nicht, ob er da einfach so souverän drüber stand, weil er so einen guten Draht zu Gott hatte, mit Sicherheit nicht. Der Herr aber war mit Josef. Und wenn wir mal in so eine Situation reinkommen, ich denke, es ist gut zu trauern, es ist auch gut, diese Dinge Gott zu sagen, dass wir nicht mit klarkommen. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du in so einem Leid drinsteckst, dass du dich einfach in eine Ecke verziehst und nur noch für dich bleibst und diese Not und diese Sorgen und diesen Schmerz ständig wie so eine Wasserwalze in einem Fluss bewegst. Ich denke, es ist gut anzufangen, in die Ecke geht jeder, in die Ecke kommt jeder, der diesen Schmerz erfahren muss. Aber es ist gut, dann irgendwann anzufangen und zu Gott zu rufen und ihm zu sagen, diesen ganzen Schmerz, der in deinem Herz drin ist, die ganze Not in deinem Herzen drin ist, auch ihm hinzulegen. Und zwar jeden einzelnen Punkt. Wir dürfen das tun. Gott fordert uns ausdrücklich dazu auf, dass wir ihm all unsere Sorgen bringen sollen, weil er besorgt ist um uns. Das ist eine Verheißung, die wir im Neuen Testament haben. Und das ist eine Aufforderung. Kommt her zu mir, die ihr mühselig seid und beladen seid. Und das gilt nicht nur für Menschen, die Gott nicht kennen, sondern auch für uns. Bringt es ihm. Weißt du, das ist dann der Anfang, wo du merkst, Gott ist ja noch da. Gott hört dich dann. Der Herr war mit Josef. Wir lesen weiter. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Stellen wir uns mal vor, als der Josef da in dieser Zisterne lag. Und dann kriegt er mit, wie seine Brüder oben ratschlagen, was sie mit ihm machen. Und dann kommt diese Karawane. Sie kriegen mit, er kriegt mit, wie sie beraten, dass man ihn jetzt als Sklave verkauft, irgendwelchen Fremden mitgibt, die vielleicht, keine Ahnung, aus Lust und Freude denn in der nächsten Oase foltern oder was auch immer tun und ihn umbringen und da liegen lassen. Wussten die ja alles nicht. Die waren bereit dazu. Egal. Hauptsache weg. Hauptsache weg. Und das kriegt der Josef alles mit. Er ist in dieser Karawane von diesen Ismaelitern. Er kommt da in dieses fremde Land, wo diese Ismaeliter wie eine Ware ihn auf dem Markt anbieten und verkaufen. Kann man vorstellen, dass er da fragt, wo ist Gott? Wo ist Gott in dieser Situation? Und dann kommt er in dieses Haus. Und wir lesen aber, dass er in diesem Haus nicht in dieser Ecke geblieben ist. In dieser Schmerzensecke. Wo er das immer wieder bewegt hat. Sondern er hat gearbeitet. Klar, kann ich sagen, ein Sklave muss arbeiten. Aber ein Sklave kann so und so arbeiten. Er war offenbar ein Sklave, der sein Bestes gegeben hat. Es gab mit Sicherheit Sklaven, die in dem Moment, wo der Aufseher oder der Herr um die Ecke war, und haben sie halt wieder die Hände so einen Schoß gelegt und wahrscheinlich gesagt, ja mei, was soll ich hier schaffen, kriege eh nichts zahlt, ich bin hier ein Sklave, habe nichts zu melden, also ich werde einen Teufel tun und mein Bestes geben. Es war nicht so bei Josef. Das heißt, er war ein Mann, dem alles gelang und er blieb im Hause seines ägyptischen Herrn. Und dann lesen wir in Vers 3, als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Verstehst? Du kannst auch als Christ, auch als jemand, der Gott gehört und ein Kind Gottes bist, und du kommst in eine Situation rein, die ähnlich ist vielleicht, oder zu vergleichen mit der vom Josef, oder vielleicht auch schlimmer. Da kannst du in dieser Ecke sitzen bleiben. Und du wirst reagieren, wie jeder andere Mensch hier in dieser Welt auch, wenn Not und Leid auf ihn einstürzen, dass du einfach nicht mehr weiter weißt und einfach einen Kopf im Sand vergräbst und ja, und vielleicht gar nicht so mehr ein angenehmer Gesprächspartner bist oder ein angenehmer Kollege oder ein angenehmes Familienmitglied, weil du nämlich jeden auf die Finger schlägst, der probiert, dich zu trösten. Ja. Das ist so die erste Reaktion. Aber dabei ist der Josef nicht stehen geblieben. Der Josef war in seinem Benehmen offenbar so, dass der Potiphar, der wusste ja, wo der herkommt. Sonst würde man es hier nicht so lesen. Gell? Als nun sein Herr sah, dass der Herr, also Also der Herr war der Potiphar, und der Herr, hier ist bei mir groß geschrieben, das ist dieser Ausdruck für Gott, für den Gott Israels, dass der Gott Israels mit ihm war und dass der Gott Israels alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Das heißt, der Josef hat mit seinem Leben dem Potiphar gezeigt, wem er wirklich gehört. Der Josef hat bei diesem Potiphar sein Bestes gegeben. Und es ist gesegnet worden. Das heißt, er hat die Situation nicht einfach, hat er sich nicht in die Ecke drängen lassen, er hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern er hat weiter mit dem Herrn Verbindung gehalten. Wir lesen leider nicht, ob Josef ihn das erst einmal im Gebet bringen musste und erst mal sein ganzes Leid ihm hingeschüttet hat. Ich vermute es, aber das ist nur eine Vermutung, ich möchte da nicht zu weit denken. Aber er hat auf alle Fälle diese Situation für sich angenommen. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Irgendwann einmal muss man einen Moment kommen, wo man diese Situation annimmt. Aus Gottes Hand. Eine Vermutung, dass Josef nicht mit Gott gebrochen hat, wird durch Vers 9 als Tatsache dann hingestellt. In dieser Situation, wo diese Ehefrau von dem Potiphar versucht, ihn zu verführen, da versucht der Josef zuerst mal mit dem Argument, die Frau loszuwerden. Und er sagt, er selbst, also sein Herr, ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten, als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun? Das ist das Erste. Also er sieht hier eine menschliche Verantwortung von sich, seinem Herrn gegenüber. Und dann, ganz wichtig, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Das heißt, er hat seine Verbindung mit Gott aufrechterhalten. Das ist hier der Beweis dafür, eine Tatsache, dass er sagt, wenn ich das tue, dann sündige ich gegen Gott. Er ist nicht so weit, dass er sagt, Gott hat mich im Stich gelassen, er hat mich hier als Sklave nach Ägypten verkauft und jetzt habe ich das Recht, das Beste rauszuholen für mich, was da geht. Das hat er eben nicht getan. Er hat diese Verbindung mit Gott immer noch gehabt. Auch wenn es am Anfang wahrscheinlich schwer war. Und er hat es gesehen, er wollte weiterhin diesem Gott dienen und ihm gefallen. Und sagen, diese Sünde tue ich nicht, weil da sündige ich gegen Gott. Und ich denke, das ist der Knackpunkt. Mit so einer Situation fertig zu werden, zuerst einmal diesen Schmerz natürlich einfach zu spüren, ich meine, da kommst du nicht so leicht raus. Aber wenn eine Zeit vergangen ist, dann diesen Schmerz Gott zu bringen, das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt muss sein, diese Situation irgendwann einmal anzunehmen, so wie sie der Josef angenommen hat. Weil nur dann geht es weiter, gell? Bei Josef ist es eigentlich nicht so gut weitergegangen, er ist ins Gefängnis geworfen worden, ein Wahnsinn, gell? Trotz, dass er unschuldig war. Aber Josef hat genauso diese Situation angenommen. Wir lesen, dass er im Gefängnis war, in Vers 21, und ratet mal, wer da mit ihm war, Vers 21, immer noch der Herr, aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu. Weißt du? Und das macht auch Gott in unserem Leben. Wenn etwas passiert, wo du absolut nicht verstehen kannst, Gott ist da und er wendet sich dir zu. Aber du musst natürlich auch deine Scheuklappen irgendwann mal abnehmen und die Tränen irgendwann mal trocknen und das Gott auch wirklich bringen, was dich da so bewegt und was dich da so mitreißt. Er ist als Unschuldiger ins Gefängnis geworfen worden. Er wollte Gott treu sein und wird ins Gefängnis geworfen. Wie viele von uns würden ab jetzt sagen, nee, dann breche ich mit Gott. Das geht ja gar nicht. Ich bin ihm treu und er sorgt dafür, dass er, also Anführungszeichen, sorgt dafür, dass er ins Gefängnis kommt. Er hat es nicht gemacht. Wir lesen, dass er auch dort im Gefängnis treu war. Damals war das nicht so klar geregelt. Die Gefängnisse damals hatten meistens nicht sehr viel Bedienstete. Und es war eine übliche Sache, dass die Aufseher über diese Gefängnisse die Insassen selber in Dienste mit eingespannt haben. Die hatten eigentlich trotzdem keine Chance abzuhauen. Ja. Aber die sind eingespannt worden. Und genauso ist der Josef eingespannt worden. Und schauen wir hin, was passiert ist. Und es heißt, der Oberste des Gefängnisses, Entschuldigung, Vers 21 nochmal, er gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Wie bekommt jemand Gunst? Indem er sich auch nicht wie die anderen Insassen vielleicht verhält, die jammern und schreien und brüllen und wenn ihr rauskommt, dann werde ich dir an Kragen gehen oder sonst irgendetwas. Nein, er muss jemand gewesen sein, das Zeugnis so war, dass Gott ihm dann auch in diesem Herzen von dem Obersten des Gefängnisses Gunst schenken konnte. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Kennen wir irgendwo die Geschichte, oder? Schon vorhin passiert, bei einem Haus von Potiphar. Gott ist treu und Gott war mit ihm. Und er hat es angenommen. Er hat die Situation angenommen. Obwohl er jeden Grund gehabt hätte, jeden menschlichen Grund, Gott jetzt da abzulehnen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir das tun, dann begeben wir uns in Gottes großen Plan. Das ist eine Aussage, da habe ich mir lange mit schwer getan für mein Leben, das zu sehen, dass ich in Gottes großen Plan eine bestimmte Aufgabe habe. Weißt du, wieso? Ja, sagt man immer so. Der ist nur ein kleines Zahnrad in dem Räderwerk eines Motors oder ja, von diesem Unternehmen, wo so gut funktioniert. Weißt du, was passiert, wenn du irgendein Zahnrad aus dem Motor entfernst? Ob das groß ist und vorne dran steht und das jeder sieht und das sich stark bewegt und große Lasten scheinbar trägt. Weißt, oder das kleine Zahnrad, was ganz hinten irgendeinen Kolben noch in eine richtige Richtung bringt. Weißt du, was da passiert, wenn du eines entfernst und das allerkleinste, der ganze Motor bleibt stehen. Ja. Und ich denke, dieses Bild hat mir mal geholfen, so ein bisschen zu verstehen, dass jeder in Gottes Reich aufgefordert ist, mitzuarbeiten und dass jeder in Gottes Reich eine wichtige Aufgabe hat. Gut, der Vergleich hinkt natürlich, weil Gott, auch wenn wir die Hände in den Schoß legen oder einfach bitter sind über Situationen, dass er trotzdem seinen Plan ausführt. Das kann er machen und das tut er. Aber er freut sich, wenn wir mit ihm mitarbeiten und erkennen, was für eine wichtige Aufgabe wir hier in dieser Welt haben. Und solche Situationen, wie sie der Josef erlebt hat, in diesem Haus von dem Potiphar und auch in dem Gefängnis, das sind Situationen, die haben ihn vorbereitet auf eine viel größere Sache. Vielleicht können wir Psalm 105 einmal hier aufschlagen. Psalm 105, die Verse 12 bis 23. Psalm 105 geht es um das Volk Israel. Da wird die Geschichte vom Volk Israel schön zusammengefasst. Also wenn ihr mal eine Zusammenfassung braucht von was Israel im Alten Testament passiert ist und wo sie lang gingen. Wunderschöne Zusammenfassung von Gott selber. Aber ich möchte jetzt die Geschichte von Josef hier zusammenfassen lassen. Von Gott. Psalm 105, Abvers 12. Da heißt, als sie, also Israel, noch gering waren an Zahl, nur wenige und Fremdlinge darin, also in dieser Welt, als sie von Volk zu Volk wanderten, von einem Reich zu einem anderen Volk, da gestattete er keinem Menschen, sie zu bedrücken, und ihretwegen wies er Könige zurecht. Tastet meine Gesalbten nicht an, tut meinen Propheten nichts Übles. Er rief eine Hungersnot über das Land herbei. Jeden Brotstab zerbrach er, also Gott. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Und Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwängten seine Füße in Fesseln. Eisen kam auf seinen Hals. Bis zu der Zeit, dass ein Wort eintraf, das Wort des Herrn ihn bewährte. Und der König sandte ihn und ließ ihn los. Der Herrscher über Völker und befreite ihn. Und er setzte ihn zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über all seinen Besitz, um seine Obersten zurechtzuweisen nach seinem Sinn. Und seine Ältesten sollte er Weisheit lehren. Und dann kam Israel nach Ägypten und Jakob war ein Fremder im Lande Hams. Vielleicht wissen wir jetzt nicht gleich, um wen es hier ging. Ich fasse es kurz für uns zusammen. Hier geht es um das Volk Israel. Und wir lesen, dass mal eine Hungersnot über die ganze Gegend dort kam, also Gegend im Sinne von vielleicht war es sogar ein Erdteil,
dass Gott einen Mann vor seinem Volk Israel hergesandt hat. Und das war der Josef. Und der musste als Knecht verkauft werden. Der musste ins Gefängnis geworfen werden. Bis zu der Zeit, wo das Wort des Herrn eintraf. Und dann ist er von dem Pharao selber aus dem Gefängnis rausgeholt worden. Er wurde zum ersten Mann im Land Ägypten. Und Ägypten war damals eine Hochkultur. Also da redet man davon, dass sie Wassertoiletten hatten. Also jetzt mal, passt vielleicht nicht ganz her, aber ich war mal total überrascht. Da ging es um so ein Bibelstudium. Die hatten damals wirklich Wassertoiletten schon. Das war absolute Hochkultur. Und die waren damals eines der mächtigsten Völker der Erde. Und von diesem mächtigsten Volk der Erde wurde der zum ersten Mann nach dem Pharao. Kann man sich das vorstellen? Und jetzt lesen wir warum. Weil Israel, also das Volk Israel, als kleines Volk, das war damals nur Großfamilie eigentlich, ist nach Ägypten gegangen, weil es dort durch die Weisheit Josefs als im einzigen Land, weil sie Vorratsspeicher hatten, noch Brot gab. Und da sind alle hingegangen. Und der Josef ist vorbereitet gewesen. Der musste das Ganze durchleiden und durchgehen, dass er am Ende sein Volk Israel, seine Familie retten konnte, ihnen Brot geben konnte, dass das Volk Israel nach Ägypten ziehen konnte und dort eigentlich zu dem großen Volk wurde, ein Volk mit 2 Millionen Männern, die dann später ausgezogen sind und ihren Familien. Und das war der Plan Gottes. Verstehst du? Da siehst du das große Bild. Und da siehst du, wenn du zurückblickst, wenn du im Gefängnis bist, wenn du bei dem Potiphar bist, als Sklave, wenn du in dieser Zisterne dir das vorstellst, wie du da sitzen würdest als Josef, wo siehst du da diesen großen Plan Gottes? Den siehst du nicht. Den siehst du erst, wenn du Gott total vertraust, den siehst du erst, wenn du dich Gott hinlegst, wenn du Gott deine Not sagst, wenn du Gott deine ganze Bitterkeit bringst und deinen ganzen Schmerz, dann kannst du offen sein, zu hören, was Gott als nächstes für dich vorhat. Aber das geht erst, wenn du diese Situation annimmst. Wenn du das nicht annimmst, wirst du immer in dieser Scheuklappensituation bleiben, wo du einfach nicht weiter siehst, wie zu der nächsten Not, zu dem nächsten Schmerz, der in der nächsten Ecke auf dich wartet. Da geht es nicht weiter. Aber das will Gott nicht. Gott wünscht sich, dass wir Teil seines großen Planes sind. Weißt du, diese Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe von meinem Freund, dem Joe Smalley, diesem Amerikaner, der als 45-Jähriger mit einer einjährigen Tochter, dreijährigen Tochter und einem 10-jährigen Sohn, der damit nicht umgehen konnte, und auch Frau, die ihn absolut vermisst hat, die ersten Jahre. Seine Frau hat erzählt, weißt du, einige Jahre später, in der Zeit, als er diesen Tumor hatte und wo er in dieser Klinik gelegen ist, in Freiburg, und die ganze Chemos und alles über sich ergehen lassen musste, da haben sich mehr Menschen bekehrt, hat sie gesagt, als in seinem ganzen vorigen Leben jetzt. Es war offenbar ein Plan. Da waren Ärzte, die haben gesehen, wie er mit dieser Situation umgeht, wie er gebetet hat mit seiner Frau, wie er seine Kinder in den Arm genommen hat, wie er nicht an sich selber gedacht hat, was viele Krebspatienten, und man kann es ihnen nicht verdenken, natürlich tun. Die sehen nur noch sich selber und ihr Leid. Und wie gesagt, man kann es ihnen nicht verdenken. Ich mache hier niemanden Vorwurf. Aber die haben halt gesehen, wie er damit umgegangen ist. Und dass er die Not bei seiner Familie gesehen hat. Und dass ihm das wichtig war, dass seine Kinder verstehen, dass er sie lieb hat und dass er an einen Platz hingeht, wo er es mal besser hat. An diesem Platz, wo der Herr Jesus gesagt hat, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und ich gehe dorthin, diese Wohnungen für euch zu bereiten. Das hat seinen Jüngern nicht gefallen, als er ihnen das gesagt hat, weil er hat kurz vorher nämlich gesagt, dass er geht, dass er jetzt gehen will. Und die Jünger, die alles aufgegeben hatten wegen ihm, die hören, dass plötzlich Jesus geht und die sagen, nein, bitte geh nicht. Sie haben nicht verstanden, warum er gehen musste. Er hat sogar an einer anderen Stelle gesagt, es ist gut für euch, wenn ich gehe. Weil dann wird der Geist meines Vaters kommen und in euch wohnen. Aber das nebenher. Ich denke, die Frage wird immer sein, wenn uns so ein Leid zustößt, egal was es ist, Krankheit, Ein Mensch, der uns extrem verletzt. Eine Situation, wo wir durch eine Naturkatastrophe vielleicht reinrutschen oder vielleicht auch so wie beim Josef, wo uns andere Menschen vielleicht in eine Situation bringen, wo wir nicht mit umgehen können. Wie reagieren wir? Wo ist Gott? Und Gott ist da. Und Gott ist treu. Und das dürfen wir wissen. Und jetzt die Frage, wie nehmen wir die Situation an? Jetzt auf der JFB habe ich ein Zeugnis gehört von jemand, der hat es erzählt. Er hat gesagt, es gab mal einen Krankenpfleger, einen Altenpfleger, der ist in ein Altenheim gekommen. Und es war eine Situation, wie sie viele Krankenpfleger in Altenheimen vorfinden. Ich denke, es ist auch nicht gut gelöst, wie es bei uns in Deutschland läuft, aber das ist im Moment so. Es wird sich gut gekümmert um die Menschen, also materiell gesehen. Die haben alles zum Essen, weißt du, da gibt es Pfleger, die sich um sie kümmern. Es ist ein Haus mit Heizung, Dach über dem Kopf, wärmegedämmte Gläser, wahrscheinlich Klimaanlage in vielen Fällen. Gutes Essen, eigene Kantine, weiß nicht. Und in so ein Altenheim ist ein Altenpfleger gekommen und hat einfach gesehen, wie die meisten Alten dort in diesem Altenheim waren. Sie waren verbittert. Sie hatten diese körperlichen Gebrechen, wo sie nicht mit klargekommen sind. Einfach verbittert und hoffnungslos. Klar, wenn du so... Alte Menschen sind oft wie kleine Babys, wenn du sie so vergleichst. Also wenn du so ein kleines Baby hast mit 3-4 Monate, ja, das kann eigentlich nichts. Du musst es füttern. Du musst dich um sie kümmern. Wenn du dich nicht kümmerst, wird das Baby sterben. Und manchmal sind alte Menschen auch so. Bloß das kleine Baby wird größer. Das wird selbstständiger. Das ist etwas, weißt du, das wird immer besser. Wie ist es bei alten Menschen? Es geht immer weiter bergab. Hoffnungslosigkeit. Bitterkeit über die Situation vielleicht von Menschen, die vorher ein selbstbestimmtes Leben geführt haben, vielleicht eine wichtige Position im Beruf hatten in dieser Welt und die jetzt darauf angewiesen sind, dass, weil sie im Rollstuhl sitzen und dass ein Pfleger, der vielleicht gar keine Lust hat, ihnen das Essen in den Mund schaufelt. Kannst du dir das vorstellen, was das mit den Menschen macht? Und da war so ein Altenpfleger, der war in so einem Altenheim und hat gesehen, wie diese Hoffnungslosigkeit und Bitterkeit total diese Menschen überwältigt hat. Und alle gejammert haben und alle, nicht nur gejammert, sondern geschumpfen und geflucht haben über die Situation, wo sie drin waren. Und dann gab es da eine Person, und das ist ihm aufgefallen, und dieser Krankenpfleger, das muss ich dazu sagen, das habe ich unterschlagen, das war ein Atheist, dieser Altenpfleger. Der hat mit Gott nichts anfangen können. Und ich denke, viele Altenpfleger, die Gott nicht kennen, die sehen auch diese Situation und die werden wahrscheinlich durch diese Situation noch weiter von Gott weggetrieben. Bis er eine alte Frau in diesem Altenheim getroffen hat, die frisch in dieses Altenheim kam und die genauso leiden hatte, manches sogar schlimmer war wie manche andere. Und diese Frau war hoffnungsfroh. Diese Frau hat eine Zuversicht ausgestrahlt, die hat andere getröstet, die hat anderen geholfen, soweit sie helfen konnte. Und er hat dann mitbekommen, als er mal mit ihr geredet hat und sie gefragt hat, warum sie denn so hoffnungsfroh ist. Sie hat ja genau das gleiche los wie die anderen Menschen. Und sie hat ihm von Jesus Christus erzählt. Und sie hat ihm gesagt, er ist mein Licht. Und er ist mein Heil. Und wenn ich hier eines Tages hier mal gehen muss, dann weiß ich, wohin ich gehe. Dann gehe ich zu ihm in den Himmel. Und es hat diesen Menschen so bewegt und dieses Zeugnis ist von diesem Atheisten erzählt worden. Ich glaube, bei ERF kann man es nur nachschauen. Und der ist zum Glauben gekommen. Einfach, weil er das Leben von dieser Frau gesehen hat. Verstehst du? Die hat genau die gleiche Situation gehabt wie alle anderen. Sie hätte genauso in ihrer Bitterkeit schwelgen können und das nicht annehmen können. Aber sie hat die Verheißung angenommen, dass Gott alle Zeit mit dir sein wird. In dem Moment, wo du den Herrn Jesus in dein Leben annimmst, dann wird er bei dir sein. Dann wird er und sein Vater in deinem Leben einziehen, in dir selber einziehen, in dein Herz einziehen und Wohnung bei dir machen. Das lesen wir im Johannesevangelium. Wohnung bei dir machen. Gott wird bei dir sein und deswegen ist Gott auch nie weit weg von uns Christen. Wir denken es oft nur. Wir kappen oft diese Verbindung, wenn wir uns in unserem Schmerz vergraben. Aber er ist da. Er ist da und er wünscht sich, dass wir diese Situationen in unserem Leben, wo wir reinrutschen, annehmen. Und dann werden Dinge passieren, wovon der Herr Jesus gesagt hat, und es werden größere Dinge passieren, als die, die ich getan habe. Und da hat er das gemeint, dass Menschen zum lebendigen Glauben an den Schöpfer des Himmels und der Erde kommen. Und in Jesus Christus Vergebung der Sünde erfahren. Und dann ist etwas möglich, so wie es beim Josef war, dann ist etwas möglich, so wie es bei dieser alten Frau war. Amen.